Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katharina Peetz, ich grüße Sie. Eine Brücke nach Sizilien. Darüber wurde in Italien jahrzehntelang gestritten. Nun wird das Projekt wohl umgesetzt. Das gefällt nicht allen. Außerdem Instabilität in Bulgarien. Nach dem planmäßigen Rücktritt des Ministerpräsidenten am Dienstag ist unklar, ob sich die Parteien über das weitere Vorgehen einigen können oder schon wieder Neuwahlen anstehen. Das sind zwei unserer Themen in Europa heute. Schön, dass Sie zuhören. Man stelle sich vor, Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner würden das Amt des Bundeskanzlers regelmäßig durchwechseln. Es würde wahrscheinlich nicht dazu beitragen, die Spannungen in der Koalition zu verringern. Auf so ein ungewöhnliches Rotationsmodell haben sich die Parteien in Bulgarien verständigt. 9 Monate lang war Nikolai Denkov von der Partei Wir setzen den Wandel fort Ministerpräsident. Am Dienstag hat er sein Amt niedergelegt. Vereinbart ist, dass die jetzige Außenministerin Maria Gabriel von der konservativen GERB-Partei ihm nachfolgt. Doch die geplante Rotation droht zu scheitern und Bulgarien könnte erneut im politischen Chaos versinken. Silke Hane berichtet.
In Bulgariens Innenpolitik geht es wieder hoch her. Nach 5 Parlamentswahlen in den vergangenen knapp 3 Jahren könnte im Juni die nächste vorgezogene Neuwahl anstehen. Zumindest wenn es nach Bojko Borissow geht, dem Partei- und Fraktionschef der mitregierenden Partei GERB. Ich sehe keine Lösung für diesen Rotationszyklus. Nein, ich sehe keine Hoffnung. Die anderen Parteien haben das jetzt provoziert. Es gibt keinen Ausweg. Wahlen und dann wieder von Anfang an. Wir lassen uns auf so einen Tanz mit diesen Leuten auf diese Weise nie mehr ein. Mit diesen Leuten meint Borissow seine Regierungspartner. Das Reformerbündnis aus Wir setzen den Wandel fort und demokratisches Bulgarien. Offiziell gibt es keine Koalition. Die Absprachen sind eher lose. Fix abgemacht wurde nur, der Premierminister der Reformerparteien, Nikolai Denkov, macht nach 9 Monaten Platz für die aktuelle Außenministerin Maria Gabriel von GERB an der Regierungsspitze. Denkov trat sodann am Dienstag wie geplant zurück. Das Parlament nahm den Rücktritt gestern an. Doch nun rächt sich der Mangel an festen Absprachen, so der Politologe Boris Popivanov von der Universität Sofia. Es herrscht jetzt Chaos, absolutes Chaos, denn jeder behauptet, dass nichts im Voraus ausgehandelt worden ist. Es könnte also jetzt alles passieren. Die Parteien überziehen sich gegenseitig mit Forderungen. Es geht etwa um das Spitzenpersonal in wichtigen Institutionen des Staates. Christo Ivanov ist Co-Parteichef von Demokratisches Bulgarien. Mit Wir setzen den Wandel fort hat er sich dem Kampf gegen die Korruption vorgenommen. Ivanovs Forderungen an GERB sind entsprechend. Wir brauchen bestimmte Verpflichtungen auf Reformen in der Justiz. Das Gleiche müssen wir mit den staatlichen Aufsichtsbehörden tun. Und wir müssen uns darauf einigen, wie wir als Mehrheit zusammenhalten wollen. Das Problem, zwischen den Parteien fehlt es an Vertrauen und Wertschätzung. Borissows Androhung einer Neuwahl etwa lächelt Christo Ivanov einfach weg. Er nimmt Borissow augenscheinlich nicht für ganz voll.
Ich denke, dass die Reaktion von Mr. Borissow ist rather emotional.
Ich denke, dass die Reaktion von Herrn Borissow eher emotional war. Das ist nicht das erste Mal. Daher würde ich dieser Art von Erklärung nicht allzu viel Gewicht beimessen. Ivanov will verhandeln. Sehr viel Zeit bleibt aber nicht. Schon vor Borissows Neuwahlaussage hatte GERB ihren Regierungspartnern einen Koalitionsvertrag vorgelegt. Die sollen schon morgen Bescheid sagen, ob sie bereit für eine offizielle Koalition sind. Und selbst wenn GERB nicht darauf beharrt, bleibt nur bis Anfang April Zeit, eventuelle Neuwahlen in die Wege zu leiten. Sonst könnte die Parlamentswahl nicht zeitgleich mit der Europawahl stattfinden. Das wäre schlecht für die Wahlbeteiligung. Die lag zuletzt ohnehin nur bei rund 40%. Wie es weitergeht, hängt auch am größten Kritiker der aktuellen Regierung, dem Staatspräsidenten Rumen Radev. Nur er kann einer Partei das Mandat zur Regierungsbildung geben. Ich hoffe, dass bald klar wird, ob die Chefs der zurückgetretenen Bündnisse blöffen, ob sie politischen Poker spielen, ob sie den Einsatz für eine bevorstehende Verlängerung dieser gemeinsamen Regierung erhöhen, ob sie ihre Wähler für Neuwahlen mobilisieren. Den Terminplan für meine Beratungen mit den Parteien gebe ich Donnerstag bekannt. Nach diesen Beratungen kann Radev die Regierungsbildung zu einem beliebigen Zeitpunkt in Auftrag geben. Früher hatte der als Putin-freundlich geltende Radev solche Zeiten genutzt, um mit von ihm bestimmten Übergangsregierungen seine eigene Politik zu verfolgen. Als einer der wenigen Erfolge der aktuellen Regierung gilt, dass sie die Befugnisse des Präsidenten dahingehend beschnitten hat. Der Politikwissenschaftler Boris Popiwanow glaubt deshalb, dass die aktuelle Krise in 2 bis 3 Wochen vom Tisch ist und die Regierung weitermacht. Der Preis dafür? Eine weiter steigende Politikverdrossenheit in der Bevölkerung. Ich glaube nicht, dass es für irgendeine Regierung möglich ist, das Vertrauen zurückzugewinnen und von null an wieder ein hohes Maß an Vertrauen aufzubauen. Denn es ist ein Mangel an Vertrauen nicht nur in die eine oder andere Partei, sondern in das gesamte politische System. Deshalb sieht Popiwanow Neuwahlen nicht als Lösung. Denn neue, funktionierende politische Konstellationen sind zumindest kurzfristig nicht in Sicht.
Der Beitrag von Silke Hane. Es war ein peinlicher Justizfehler, der den Rücktritt des portugiesischen Ministerpräsidenten António Costa im vergangenen Herbst auslöste. Er stand unter Korruptionsverdacht im Zusammenhang mit der Vergabe von Lizenzen für ein Lithiumbergwerk. In einem abgehörten Telefonat war aber nicht vom Ministerpräsidenten, sondern seinem Wirtschaftsminister António Costa Silva die Rede gewesen. Der zweite Nachname war im Transkript des Gesprächs weggelassen worden. Am Wochenende wählen die Portugiesinnen und Portugiesen nun das Parlament neu. Korruption ist im Wahlkampf weiterhin eines der großen Themen. Vor allem rechtspopulistische Parteien versuchen damit zu punkten. Thilo Wagner berichtet.
Portugals korrupte Elite lebt in ihren Palästen und verhöhnt die Bevölkerung. Das ist die Botschaft, die André Ventura, der Chef der rechtspopulistischen Partei Chega, im Wahlkampf überall im Land wiederholt. Und von dem Kampf gegen die Korruption verspricht sich Ventura sogar eine heilende Wirkung für die portugiesische Wirtschaft. Die große Reform gegen die Korruption, die wir anpacken werden, geht so. Wir werden keinem Korrupten sein Hab und Gut in Portugal lassen. Wir werden alles einziehen und der nationalen Wirtschaft übergeben. Dass Korruption bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am kommenden Sonntag ein zentrales Thema spielen würde, hatte sich abgezeichnet. Der sozialistische Regierungschef António Costa war im November zurückgetreten, nachdem sein Kabinettschef wegen des Verdachts auf illegale Vorteilsgewährung bei der Vergabe großer Investitionsprojekte vorläufig festgenommen wurde. Die Justiz hat aber nicht nur die Sozialisten fest im Blick. Auch in der liberal-konservativen Volkspartei PSD gibt es einen Korruptionsverdacht. Auf der Atlantikinsel Madeira musste der PSD-Politiker und Regionalregierungschef Miguel Albuquerque zurücktreten. Für die Rechtspopulisten sei diese politische Konstellation ideal, sagt der Politologe Ricardo Marchi von der Universität Lissabon. Die Chega-Partei hat die Notwendigkeit gespürt, sich von den anderen rechten Parteien abzusetzen und hat deshalb ein Thema gewählt, das in der portugiesischen Öffentlichkeit einen hohen Konsens erreicht. Die Wahrnehmung, dass es im Land einen hohen Grad von Korruption gibt. Und das ist auch ein Thema, das die beiden Volksparteien in der portugiesischen Parteienlandschaft, die Sozialisten und die PSD, selbst im Wahlkampf nicht anpacken werden. Warum? Weil sie beide Probleme haben, die mit dem Thema zusammenhängen. Nicht alle der politisch folgenreichen Korruptionsvorwürfe konnten jedoch vor Gericht aufrechterhalten werden. Dafür ist die Staatsanwaltschaft kritisiert worden, auch weil sie sich schwere Verfahrensfehler geleistet hat. Dennoch sehen unabhängige Experten wie João Batalha von dem Antikorruptionsverband Frente Cívica insbesondere die beiden Volksparteien in der Pflicht. Sie hätten jahrelang keinen politischen Willen gezeigt, um mit einer tiefgreifenden Justizreform das Problem der Korruption in den Griff zu bekommen. Die portugiesische Justiz arbeitet effizient, wenn es um Gewalt, leichte Verbrechen oder Schwerkriminalität geht. Aber das trifft nicht auf große, komplexe Korruptionsprozesse zu. Denn das Strafrecht gewährt den Verdächtigten viel Spielraum, um die Prozesse zu blockieren. Außer griffigen Parolen und großen Versprechen haben aber auch die Rechtspopulisten, zumindest in der vergangenen Legislaturperiode, keine konkreten Gesetzesinitiativen im Parlament auf den Weg gebracht. Das sei durchaus gewollt, sagt der Politologe Marchi von der Universität Lissabon. Die Wähler achten viel weniger auf die Resultate, die eine Schägerpartei präsentieren kann, auch weil sie ja bisher noch nicht die Chance hatte, an die Macht zu kommen. Die Wähler fühlen sich viel stärker von dem Versprechen angezogen, eine Politik gegen das System und gegen die angeblich korrupte politische Elite machen zu wollen. Und das spricht vor allem die jungen Leute in Portugal an. Laut einer jüngsten Umfrage würden bereits 18% der Wähler im Alter zwischen 18 und 34 Jahren Chega wählen. Die bislang regierenden Sozialisten kommen auf nur 8%.
Thilo Wagner hat auf die vorgezogenen Neuwahlen in Portugal am Wochenende vorausgeblickt. Sie erregt die Gemüter und ist ein jahrzehntelanges, bislang leeres Versprechen. Die Brücke von Messina soll das italienische Festland mit Sizilien verbinden. Verschiedene Regierungen hatten in der Vergangenheit versucht, das Mammutbauprojekt anzugehen, sind aber immer gescheitert. Kritiker betrachten die Brücke als überflüssig und noch dazu wegen der Erdbebengefahr in der Region als gefährlich. Die Regierung von Giorgia Meloni hat das Projekt vorangetrieben und inzwischen auch grünes Licht vom Verwaltungsrat. Die rechtspopulistische Regierung, allen voran Verkehrsminister Matteo Salvini, verkaufen die Brücke als Prestigeprojekt. Noch vor den Europawahlen könnten die Bauarbeiten beginnen. Jörg Seiselberg berichtet.
Es wird ernst, das glaubt auch Daniele Ialacqua. Der Umweltaktivist steht im Norden Messinas mit Blick auf die Stelle, an der die Brücke zwischen Kalabrien und Sizilien gebaut werden soll. Der Termin der Europawahl wird wahrscheinlich zu einer symbolischen Eröffnung der Baustelle führen. Wir werden dort präsent sein. Der 61 Jahre alte Lehrer ist das Gesicht des Widerstands gegen die Brücke über die Meerenge von Messina. Seit fast 4 Jahrzehnten kämpft er gegen das Megaprojekt. Über das Pietro Ciucci, der Chef der halbstaatlichen Brückengesellschaft Stretto di Messina, sagt: Wir legen los. Wir haben die Projektplanung aus dem Jahr 2011 aktualisiert, die unter Einbeziehung zahlreicher Experten erarbeitet wurde. Wir legen los und das Ziel ist, die ersten Baustellen im Sommer 2024 zu eröffnen. Über kein Bauprojekt ist in Italien länger diskutiert worden als über die Brücke, die Sizilien mit dem italienischen Festland verbinden soll. 1969, vor über 50 Jahren, rief Italiens Regierung den ersten Ideenwettbewerb aus. Die Regierung Meloni und insbesondere der zuständige Transportminister Matteo Salvini haben die Brücke nun zu einem nationalen Prestigeprojekt erklärt. Die Brücke über die Meerenge von Messina wird ein Riesenschritt für Italien sein, für den uns noch unsere Kinder danken werden. Für den Baustart in diesem Jahr stehen im Haushalt 700 Millionen Euro bereit. Insgesamt soll die Brücke 13,5 Milliarden kosten. Ein Projekt der Superlative. Entstehen soll die längste Hängebrücke der Welt, gemessen an der geplanten Spannweite von 3,3 Kilometern. Herbeigesehen von der sizilianischen Inselwirtschaft, die sich abgeschnitten fühlt von Italien und dem Rest Europas. Pietro Franza in Messina, Chef des Unternehmerverbands Confindustria, klagt: Leider leben wir seit ewig mit einem strukturellen Nachteil gegenüber der Konkurrenz am Festland. Daher ist der Bau der Brücke für uns eine Riesenchance. Geplante Fertigstellung ist 2032. Dann soll eine ununterbrochene Bahn- oder Autofahrt von Berlin nach Palermo möglich sein. Von Rom nach Palermo würde es mit dem Zug dann nur noch 6 statt bislang 10 Stunden dauern. Umweltschützer wie Daniele Ialacqua aber sehen in dem Projekt viele Gefahren. Die Meerenge sei ein stark erdbebengefährdetes Gebiet, warnt Ialacqua. Einer Erdbebenkatastrophe wie vergangenes Jahr in der Türkei wäre die Brücke nicht gewachsen. Auch ökologisch sei sie ein Problem. Dies ist eine der wichtigsten Zugvögelrouten im Mittelmeerraum. Die Brücke zu bauen bedeutet, diese Route zu gefährden. Es gebe Studien, sagt Ialacqua, wonach mehrere hunderttausend Vögel pro Jahr an der Brücke verenden könnten. Der Chef der Brückengesellschaft Ciucci dagegen verweist unter anderem darauf, dass 60 Millionen Euro in ein begleitendes Umweltmonitoring fließen. Für Zugvögel würden Rastplätze geschaffen, die Beleuchtung der Brücke sei so geplant, dass die Fische darunter nicht gestört würden. Und auch auf die Frage, ob die Brücke selbst stärksten Erdbeben standhalten würde, sagt Cucci:
Assolutamente sì.
Absolut ja. Die Erdbebencharakteristik dagegen kennen wir, die starken Winde ebenfalls. Weil es bekannte Themen sind, sind sie in den Planungen der Brücke berücksichtigt und von unseren Experten genau studiert. Konkret, sagt Cucci, bliebe die Brücke unbeschädigt, auch bei einem Erdbeben der Stärke 7,1, wie es sich vor rund 100 Jahren in Messina ereignet und mehr als 200.000 Menschen das Leben gekostet hat. Die Umweltschützer in Messina haben für die kommenden Wochen weitere Proteste angekündigt. Auch gegen den für den Brückenbau geplanten Abriss von 300 Gebäuden, von dem mehrere tausend Menschen betroffen wären.
Jörg Seiselberg über die umstrittene Brücke von Messina, die nach jahrzehntelangen Debatten nun gebaut werden soll. Der Brand im Flüchtlingscamp Moria in Griechenland hatte vor knapp 4 Jahren weltweit für Aufsehen gesorgt. 4 Afghanen waren anschließend wegen Brandstiftung zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Doch es gibt Zweifel daran, ob sie tatsächlich das Feuer legten und ob das Gerichtsverfahren korrekt abgelaufen ist. Moritz Pompel berichtet.
Gestern Nachmittag fließen Freudentränen im Gerichtssaal auf Lesbos. Einer der 4 Angeklagten wirft sich auf den Boden. Dann fällt er seinen Anwälten um den Hals. Wir sind jetzt frei. Wir sind glücklich, ruft er, als er aus dem Gerichtsgebäude der Inselhauptstadt Mytilini tritt. Begleitet von der Polizei und immer noch in Handschellen, die er jetzt eigentlich nicht mehr tragen müsste. Zumindest erstmal nicht. Dazu später mehr. Vorausgegangen war ein stundenlanger Prozess, dem Verteidigerin Natassa Daliani vom Legal Center Lesbos am Morgen beim Auftakt positiv entgegenschaut.
Ich denke, wir haben sehr wichtige Einwände und hoffen, dass sie auch zugelassen werden vom Gericht. Und wir denken, dass dieses Zweitinstanzgericht das wirklich verstehen wird.
In der ersten Reihe sitzen die 4 afghanischen Flüchtlinge, die im September 2020 das Flüchtlingslager Moria in Brand gesteckt haben sollen. Sie sind in erster Instanz zu 10 Jahren Haft verurteilt worden, haben davon inzwischen fast 3,5 Jahre verbüßt. Schon früh wollten sie in Berufung gehen, aber der angesetzte Termin vor einem Jahr war vom Gericht verschoben worden. Begründung: ein damaliger Generalstreik in Griechenland. Die Verschiebung: nicht ein paar Tage oder Wochen, sondern ein ganzes Jahr. Deshalb erst jetzt der Beginn. Es ist ein Beispiel für die langsame Rechtsprechung in Griechenland, die auch seitens der EU immer wieder moniert wird. Die Verteidiger hatten das Verfahren von Anfang an kritisiert. Ein Grund: die Geflüchteten waren vom Gericht wie Erwachsene behandelt worden, obwohl 3 von ihnen augenscheinlich noch sehr jung sind, zum Zeitpunkt des Brandes vielleicht 16, 17. Neue Dokumente, Geburtsurkunden, die die Anwälte inzwischen von den Familien aus Afghanistan erhalten haben, belegen dies jetzt. Und genau das überzeugt das Gericht. Die 3 hätten ihr Verfahren an einem Jugendgericht bekommen müssen, mit einem deutlich milderen Strafmaß. Der Prozess soll jetzt nachgeholt werden. Solange bleiben sie auf freiem Fuß. Verteidigerin Natassa Daliani wertet es als großen Erfolg, auch wenn ihre Mandanten dann erneut verurteilt werden könnten.
Auf jeden Fall, ein sehr großer Teil waren sie schon im Gefängnis. Und das ist ja anders in den Minderjährigkeitsgerichten. Also könnte es sein, dass mit ihrem Betragen, mit den Papieren, die sie haben, dass sie gearbeitet haben, dass sie in die Schule gegangen sind, dass sie auch, wenn sie nicht unschuldig gefunden werden, dass sie auch wieder freigelassen werden.
Anders sieht es für den letzten verbliebenen Angeklagten aus. Er war zum Zeitpunkt des Brandes sicher schon erwachsen. Und deshalb wollen seine Anwälte noch einen Trumpf ausspielen. Eine Rekonstruktion der Brandnacht mit Fotos und Videos. Dimitra Andritsou vom Londoner Rechercheverbund Forensic Architecture hat daran mitgewirkt. Wir haben über 500 Fotos und Videos von diesem Abend gesammelt und in Raum und Zeit ausgewertet. Wir können daraus ableiten, dass das Feuer in einer anderen Ecke des Lagers Moria ausgebrochen ist. Nicht so, wie es der Zeuge beschrieben hat, der die Angeklagten bei der Brandstiftung beobachtet haben will. Auch die Feuerwehr bestärkt unsere Erkenntnisse und widerlegt die Aussagen des Zeugen. Das Gericht wird sich also insgesamt mit der Frage beschäftigen müssen, waren die 4 Angeklagten überhaupt Brandstifter? Oder ist das Feuer womöglich aus anderen Gründen ausgebrochen? Die Geflüchteten können sich berechtigte Hoffnungen machen, dass sie nach 3,5 Jahren Haft endgültig freikommen.
Der Beitrag von Moritz Pompel. Und das war Europa heute. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören.